Lektionen am Wasser, so das Thema. Ich bin sehr gerne am Wasser, muss ich sagen. Habe euch ein paar Bilder mitgebracht, bin am liebsten auch am Meer. Ich mag diesen weiten Blick, das Rauschen des Meeres, das Kommen und Gehen der Wellen, die Urgewalt des Wassers auf der einen Seite mit seiner Kraft. Und dann die Ruhe und die Stille eines glatten Sees auf der anderen Seite. All das inspiriert mich und ich liebe es deshalb auch, am Wasser, am Meer zu sein. Und heute geht es in meiner Predigt um Lektionen auf dem Wasser. Aber auf dem Wasser zu sein, das kann natürlich manchmal auch ein bisschen gefährlich sein, wenn der Sturm kommt. Wir haben es in einigen Liedern jetzt auch schon gerade gesungen. Lektionen. Lektion, das ist ja etwas zum Lernen. Und wir lernen das ganze Leben nie aus. Lebenslang lernen wir dazu. Wir sind irgendwie nie fertig. Heute ist es ja auch so, ein einmal erlernter Beruf heißt ja nicht, dass ich bis an meinem Berufsende immer dann dasselbe mache und immer so weiterarbeiten kann, wie ich es vielleicht mal in meiner Ausbildung gelernt habe. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Heute ist es wichtig, flexibel zu sein, sich auf Neues wieder einzustellen, sich weiterzubilden. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir lernen auch im Leben nie aus. Und so ist es auch als Christen, als Nachfolger von Jesus. Auch da lernen wir nie aus, sind immer weiter in der Nachfolge, auch am Lernen. Und heute lernen wir etwas auf und am Wasser. Die Predigtidee und der Inhalt dieser Predigt ist inspiriert von Tim Geddard. Das ist ein Professor für Neues Testament aus Kalifornien. Er hat ein Buch geschrieben, das immer wieder Neue Testament. Und dort zu dem Buch heißt es, Tim Geddard hat sich die Neugier erhalten, immer noch dazu zu lernen und selbst in bekannten Texten Neues zu entdecken. Und das finde ich ganz spannend, immer wieder auch etwas Neues zu entdecken an bekannten Texten. Lektionen auf dem Wasser. Die ersten Leute, die mit Jesus unterwegs waren, das sind ja Fischer und fischen konnten sie. Nachfolge mussten sie noch lernen. Und wichtige Lektionen lernen sie oft da, wo sie als Fischer eben zu Hause waren, eben auf dem Wasser. Zwei Begebenheiten möchte ich heute mit euch da mal etwas näher anschauen, weil ich glaube, dass auch für uns da etwas Wichtiges drinsteckt für unsere Nachfolge, dass wir daraus etwas lernen können. Hintergrund für mich war bei dieser Predigt die Frage, warum greift Gott eigentlich manchmal nicht ein? Oder warum macht er jetzt eigentlich nichts? Oder ich habe zumindest das Gefühl, er tut irgendwie nichts, er hört nicht zu, er ist nicht da, er schweigt. Er hat doch eigentlich die Macht, Wunder zu tun. Und warum tut er vielleicht in dieser oder jenen Situation zumindest scheinbar nichts? Eine Frage, die ich mir schon manchmal stelle, in schwierigen Situationen, wo ich mir so dieses Eingreifen Gottes wünsche, vielleicht auch darum bete oder darauf hoffe und dann erkennen muss, es passiert nichts. Scheinbar tut sich nichts, ändert sich nichts, ist Gott nicht spürbar oder greift nicht in das Geschehen ein. Zumindest erkenne ich es anscheinend nicht. Vielleicht geht es euch ja auch manchmal so. Den Jüngern zumindest ging es einmal ähnlich. Jesus hatte einen ganzen Tag zu einer größeren Menschenmenge gesprochen. Am späten Nachmittag geschieht dann diese wunderbare Speisung der 5000, wo aus 5 Broten und 2 Fischen dann für alle genug da ist. Das wird ausgeteilt, sie werden satt. Körbeweise bleibt übrig. Aus dem Mangel wird ein Überfluss, eine Fülle. Und dann geht's hier weiter. Sofort danach drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Es war schon Abend geworden. Das Boot war mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Da sah er, wie die Jünger sich beim Rudern abquälten, denn der Wind blies ihnen direkt entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen. Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, hielten sie ihn für ein Gespenst. Da schrien sie laut auf, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: Habt keine Angst, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da waren die Jünger völlig fassungslos, denn trotz des Wunders mit den Broten hatten sie nichts verstanden. Ihre Herzen waren wie verschlossen. Markus 6, 45 bis 52 aus der Basisbibel. Das Wunder mit den 5 Broten und 2 Fischen ist geschehen. Jetzt am Abend, dann steigen die Jünger wieder in das Boot. Jesus hat sie dazu gedrängt. Dann gibt es starken Gegenwind. Die Jünger kommen nicht dagegen an. Wenn wir diese Geschichte so hören und oder lesen, dann stellen wir uns die Situation vielleicht so vor. Jesus hat sich ja zurückgezogen auf einen Berg zum Beten. Aber dann bemerkt er, wie seine Freunde mit den Wellen kämpfen, und er kommt ihnen sofort zu Hilfe. Er eilt über das Wasser zu ihnen, damit er in das Boot zu seinen Freunden steigen kann und beruhigt den Wind und das Meer und seine verängstigten Freunde. Er sagt ja auch: Fürchtet euch nicht. Toll, wenn man so einen mächtigen und verlässlichen Freund hat. Aber schaue ich mir den Text noch einmal genauer an, dann stelle ich etwas ganz anderes fest. Es war Abend geworden, heißt es im Text. Damit ist die erste Zeit der Nachtwache gemeint. Das ist zwischen 6 und 9 Uhr abends. In diesen 3 Stunden macht Jesus gleichzeitig 2 Dinge. Er geht einmal auf einen Berg, um zu beten. Und dann sieht er, wie die Jünger sich beim Rudern da abquälen, weil sie starken Gegenwind haben. Aber jetzt kommt er nicht sofort zu Hilfe und eilt herbei. Er sieht es und er weiß auch, wie schwer es für sie ist. Aber er bleibt noch ziemlich lange auf dem Berg, um zu beten. Erst gegen Ende der Nacht, um die vierte Nachtwache, heißt es ja hier, geht Jesus auf das Wasser. Und die vierte Nachtwache ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Also obwohl Jesus weiß, dass seine Freunde in Seenot sind, wartet er noch mindestens 6 Stunden, vielleicht ja auch noch einige Stunden mehr, ehe er zu ihnen kommt. Was macht er denn in der ganzen Zeit? Er betet, steht da ja, vermutlich auch für die Freunde, und erst dann geht er auf den See. Zugegeben, ziemlich spektakulär. Er geht auf dem Wasser. Aber nun schauen wir wieder mal genau in den Text. Es heißt dort: Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Es hat also nicht nur so ausgesehen, als will er an ihnen vorübergehen. Er kommt mit dieser klaren Absicht, an den Jüngern vorüberzugehen. Er will ihnen anscheinend gar nicht helfen. Er will an ihnen vorübergehen. Die Jünger erkennen ihn nicht, halten ihn für ein Gespenst. Und nur aus diesem Grund ändert er den Plan und gibt sich zu erkennen und sagt: Habt keine Angst, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und erst nach diesen Worten steigt er auch erst in das Boot und dann legt sich der Wind. Aber seine eigentliche Absicht war gewesen, an ihnen vorüberzugehen. Die Jünger sind danach völlig fertig, fassungslos. Und Markus erklärt auch, warum. Denn selbst nach den vorangegangenen Erlebnissen mit den Broten haben sie anscheinend noch nichts begriffen. Ihre Herzen sind wie verschlossen. Was ist damit gemeint? Was hatten die Jünger nicht richtig verstanden? Waren sie vielleicht darüber fassungslos, dass Jesus die Macht hat, auf dem Wasser zu laufen, einen Sturm zu stillen? Das war ja schon vorher auch mal bei einer anderen Gelegenheit passiert, als Jesus da an diesem Boot schläft, im schlimmen Sturm, und sie ihn dann aufwecken, voll Todesangst, und er dann den Sturm stillt in Markus 4. Auch eine Lektion auf dem Wasser. Waren sie darüber fassungslos? über das Wunder, über diese Kraft, die Jesus hat, diese Macht? Vermutlich nicht. Sie waren fassungslos oder wie es in der Einheitsübersetzung heißt, bestürzt und außer sich, als sie merken, dieser Wundertäter, der ja offensichtlich so viel Macht besitzt, der hat sie doch jetzt die ganze Nacht rudern lassen, gegen diesen Sturm ankämpfen lassen, ohne einen Finger zu krümmen. Und als er dann endlich sich mal bequem zu kommen, da will er auch noch an ihnen vorübergehen, ohne sie aus ihrer Not zu retten. Vermutlich ist das eher der Grund ihrer Bestürzung, dass sie bestürzt sind und außer sich. Es ist doch unbegreiflich, dass ein machtvoller Wundertäter sich so gegenüber seinen Freunden verhält, oder? Die Jünger jedenfalls begreifen es nicht. Doch was ist eigentlich mit diesem Vorübergehen gemeint? Ist es, wie wir es vielleicht erst so verstehen, ein Ignorieren der Not der Jünger, ein im Stich lassen, einfach an ihnen vorbeigehen? Nein, das ist nämlich tatsächlich damit nicht gemeint. Wir wollen uns das jetzt mal näher angucken, dieses Vorübergehen. Obwohl wir es ja erstmal so verstehen. Falls Jesus wirklich vorbeigegangen wäre, so wie er es ursprünglich ja vorhatte, so sollten die Jünger das nicht so interpretieren, als würde Jesus sich nicht um ihre Not kümmern, als würde er sie gar nicht sehen, als sei er unwillig, ihnen zu helfen, sondern im Gegenteil. Und um das besser zu verstehen, werfen wir einen kurzen Blick in den alttestamentlichen Hintergrund des Vorübergehens. Dieser Hintergrund liefert uns dann Hinweise darauf, wie Markus vielleicht diese Szene aufgeschrieben hat, warum er das so aufgeschrieben hat mit diesem Vorübergehen und wie wir es vielleicht verstehen können. In 2. Mose 33, 12 bis 23 lese ich jetzt nicht. Da geht es in einem Dialog zwischen Mose und Gott. Und Mose hat ja den Auftrag, das störrische Volk Israel in das versprochene Land durch die Wüste zu führen. Mose möchte diese gewaltige Aufgabe nicht allein bewältigen und bittet Gott um Hilfe und Gnade, um ein klares Bekenntnis zu ihm. Gott kommt Mose entgegen und verspricht nicht nur, dass er Mose helfen wird, sondern auch, dass er selbst mit ihm mitgehen wird. Er bietet Mose an, dass er als Zeichen seiner Gegenwart und seiner Hilfe an Mose vorübergehen wird. Das gleiche Wort wie in Markus 6, 48, als Jesus auf dem See am Boot vorübergehen will. Dieses Vorübergehen soll Mose zeigen, dass er nicht alle zukünftigen Schwierigkeiten alleine bestehen muss. Gott wird ihm beistehen. Doch Gott bietet nicht an, dass er wunderbarerweise alle Probleme lösen wird. Er bietet ihm nur an, als Zeichen wird er an ihm vorübergehen. Das soll das Zeichen sein, dass er Mose begleiten wird, ihm stärken wird, auch wenn der Weg mal schwierig wird. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten, heißt es in 2. Mose 33, 22. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Und vor diesem Hintergrund können wir den Bericht von Markus mit neuen Augen sehen. Jesus weiß von dieser Not der Jünger. Er hat die Absicht, an ihnen vorüberzugehen, aber das sollte ihnen Verstehen geben, dass Jesus von ihrer Situation weiß, dass er sich darum kümmert, dass er sie schon die ganze Nacht im Gebet begleitet hat und dass er die Hand eben über sie hält. Dass sie auch jetzt nicht alleine sind, obwohl der Sturm um sie tobt. Die Jünger erkennen das ja nicht. Sie sehen nur ein Gespenst. Sie erkennen nicht mal Jesus selbst, haben noch mehr Angst und verstehen überhaupt nicht, was das soll. Und dann wirft ja Jesus seinen ursprünglichen Plan, vorüberzugehen, über den Haufen, steigt ins Boot, beruhigt den Wind, den Sturm, den zweiten Sturm für die Jünger. Und da können wir uns vielleicht leichter vorstellen, dass Jesus dabei auch seufzt, wann werden sie endlich begreifen. Auch nach dem vorherigen Erlebnis mit den Broten hatten sie eben noch nichts begriffen. Aber was hätten sie eigentlich begreifen sollen? Sie sollten nicht in erster Linie begreifen, dass Jesus Wunder tut, dass er immer gleich kommt und aus allen Schwierigkeiten hilft. Sie sollten nicht in erster Linie begreifen, dass man Brot vermehren kann, wenn man nichts mehr zu essen hat, oder dass ein Sturm einfach stillen kann. Sie hätten begreifen sollen, dass Jesus sich um sie kümmert und sie begleitet. Eben nicht nur dann, wenn große Wunder geschehen, sondern auch dann, wenn er für sie betet und auch wenn er in ihnen vorübergeht und seine Gegenwart zeigt. Wenn er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es doch, ich bin kein Gespenst, ich bin bei euch alle Tage. Wenn wir also ratlos sind oder fassungslos oder fragend, warum reagiert Gott eigentlich scheinbar nicht auf mein Gebet oder auf mein Anliegen, wenn er manchmal nicht antwortet oder vielleicht nicht sofort hilft und auch irgendwie anscheinend an mir vorübergeht oder vorbeigeht und nicht eingreift, dann darf ich und dürfen wir alle, glaube ich, das Gleiche lernen wie die Jünger. Ich glaube, dass ich oft auch blind dafür bin und nicht sehen kann, dass Gott trotzdem da ist, dass er in meiner Nähe ist, seine Gegenwart da ist, auch wenn er an mir vielleicht vorübergeht. Jesus hat Macht und Stärke, aber Jesus setzt diese Macht nicht immer sofort ein, sobald unser Leben unbequem wird oder die Herausforderungen zu groß erscheinen oder wir uns vielleicht sogar in Gefahr befinden, wie die Jünger im Boot. Markus will seinen Lesern, also auch uns, helfen zu begreifen, was die Jünger noch nicht begriffen haben. Wenn wir Gegenwind haben, wenn um uns die Wellen toben und wenn wir uns fragen, ob Gott von unserer Not weiß und ob er sich überhaupt darum kümmert, dann will Markus uns damit sagen, ja, wir dürfen uns darauf verlassen. Jesus weiß darum. Er sieht uns. Das sagt ja auch diese Jahreslosung. Er tritt für uns vor Gott ein im Gebet und bittet, dass uns der Mut nicht fehlt, dass wir die Kraft und den notwendigen Glauben haben, auch im Sturm standzuhalten und zu wissen, er ist da, er hält die Hand über uns. Und vielleicht können wir dann manchmal einen flüchtigen Blick darauf werfen und erkennen, wie Jesus an uns vorübergeht und uns zusagt, ich bin doch da, ich bin da für dich, ich bin in deiner Nähe. Und vielleicht ist ja diese Erkenntnis dann viel, viel mehr wert, als wenn wir ein Wunder erleben. Noch eine zweite Lektion am Wasser. Nach der Auferstehung von seinem Tod, das größte Wunder ja überhaupt, was wir uns vielleicht denken können, zeigt sich Jesus seinen Freunden zum dritten Mal. Wieder haben die Freunde von Jesus etwas zu lernen, auch dann noch, immer noch. Sie erkennen Jesus wieder nicht sofort. Simon Petrus ist mit 6 anderen Jüngern am See von Tiberias. Und sie machen wieder das, was sie können, wo sie sich sicher sind, was sie gelernt haben. Sie gehen einfach wieder fischen. Johannes 21, 3 und 4, die Verse 3 und 4. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus steht da wieder am Ufer und die Jünger erkennen ihn wieder nicht, selbst jetzt nicht. Er will dann mit ihnen Fisch essen. Nach seinem Tipp, werft doch das Netz an der rechten Bootsseite aus, klappt es mit dem Fang. Das Netz ist prall gefüllt und jetzt erkennt ein Jünger Jesus und sagt, ey, das ist der Herr. Petrus hält nichts mehr in dem Boot, er geht durchs Wasser an Land, dort brennt schon ein Kohlenfeuer und Jesus brät Fisch, hat Brot dabei. Es ist schon alles da. Der große Fang wurde überhaupt nicht mehr gebraucht. Jesus versorgt sie mit Fisch und Brot und hat dann einen neuen Auftrag für sie. Die Jünger waren ja ratlos. Sie hatten keinen Plan und fingen wieder an zu fischen. Und selbst das klappte nicht mehr. Aber Gott hatte schon viel weiter geschaut und weiter geplant und für sie gesorgt. Lektionen am Wasser. Gott fordert uns heraus, nicht mit Angst erfüllt zu sein, sondern ihm zu vertrauen. Er ruft uns auf, ihm in guten, aber auch in schlechten Tagen treu zu bleiben. Jesus gibt uns sehende Augen, damit wir erkennen können, wo und wie Gott unter uns gegenwärtig ist. Wo und wie, egal was auch kommen wird. Der Weg der Nachfolge ist nicht immer ein Weg voller Glanz und Ruhm. Gott macht unseren Weg auch nicht immer total gerade. Der Lebensweg ist auch von Leid, von Schmerz, von Ablehnung und Not, für manche von Verfolgung und von Tod gekennzeichnet. Das ist so. Aber auf der anderen Seite gibt es die Auferstehungskraft und Hoffnung. Gott wird am Ende den Sieg erringen, auch wenn es noch viele Hindernisse gibt dahin. Und einige, mein Gott, warum hast du mich verlassen, rufe. Und auch wenn Gott an uns vorübergeht, zeigt er uns damit seine Gegenwart und dass er da ist. Das ist nicht immer so, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das ist manchmal auch vielleicht ganz schön verstörend. Aber trotzdem können und dürfen wir daran festhalten, uns darauf verlassen, Gott ist da, selbst wenn er vorübergeht. Gerade dadurch will er uns zeigen, er ist da. Er ist für uns, mit uns und für uns da und sagt auch zu uns, habt keine Angst, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und wenn wir es dann brauchen, dann vertraue ich auch darauf, dass er es wie bei den Jüngern macht, auch wenn er vielleicht manchmal dann den Kopf schüttelt und seufzt, haben sie es immer noch nicht begriffen. Aber dann kommt er auch zu uns ins Boot und beruhigt den Wind oder hat schon Fische für uns gebraten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte danken, Vater, dass wir immer darauf vertrauen dürfen, dass du da bist, dass du uns siehst, dass du uns im Blick hast. Egal, ob wir selber das erkennen oder sehen können, egal, ob wir das Gefühl haben, du bist vielleicht gar nicht da und gehst vielleicht nur an uns vorüber und kümmerst dich gar nicht um uns. Danke, dass du uns diese Lektionen gegeben hast und dass wir wie die Jünger lernen dürfen, du bist immer da. Schenk, dass wir unseren Blick dafür schärfen können, dass wir mehr Vertrauen, weniger Angst haben. Gib uns Mut, in unserem Leben mutig voranzugehen und die Schwierigkeiten, die Stolpersteine und die harten, schweren Zeiten auch mit dir gemeinsam durchzugehen. Hab Dank dafür, dass du den Weg vorangegangen bist, dass du auferstanden bist, dass wir damit eine großartige Hoffnung haben. Hab Dank und segne jetzt auch noch diesen Sonntag und den weiteren Gottesdienst. Amen.